Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
So, jetzt müsste einer von uns beiden müsste jetzt anfangen, was zu sagen, nicht? Würde ich sagen. Also weil aus vorher genannten Gründen, nicht? Bewusstsein und so, ihr wisst ja, haben wir uns heute das Thema die dunkle Nacht der Seele gewählt. Und oft sage ich ja das lustige Thema, aber ich lasse das heute mal weg, finde ich.
Also heute geht es einmal um...
Weil falls jetzt wirklich jemand tief gerade in der Dunkelheit in der Seelischen steckt, uns gegoogelt hat, uns gefunden hat und wir dann von einem lustigen Thema sprechen, ich glaube, für die Leute, die sich in solchen Situationen finden, da ist auch nicht mehr so viel mit lustig.
Nee, ganz bestimmt. Das heißt, wenn wir über die dunkle Nacht der Seele sprechen, sprechen wir heute über ein auch zweischneidiges Schwert, beziehungsweise besprechen das Thema auf zwei verschiedenen Ebenen. Und zwar geht es heute einmal sehr wohl um Depression und die Umstände von Depressionen, welche Formen von Depressionen es gibt, was Ursachen angeht, auch ein Unterschied nochmal zu Nebensymptomen oder auch körperlichen kausalen Zusammenhängen, also ursprünglichen Zusammenhängen. Und dann halt eben aber auch um das, wo wir sagen können, eine Sinnkrise wäre eine Verniedlichung vielleicht sogar von der dunklen Nacht der Seele. Das heißt, es geht da auch ein bisschen um die Mystik, um auch vielleicht eine spirituelle Betrachtung, zu sagen, was bedeutet die Krise denn wirklich, wirklich, wenn es ans Eingemachte geht.
Und da ist natürlich die Frage dann nach, wie betrachten wir ganz grundsätzlich dieses Leben überhaupt, ne? Also ist das eine sinnlose Aneinanderreihung von
Ereignissen?
Und ist dieser Körper eine biomechanische Masse, die sich auf irgendeinem Himmelskörper, der zufälligerweise um irgendwas rumfliegt? Ja, also wenn man das alles so zufällig und nicht zwingend mit Sinn aufgeladen betrachtet, dann könnt ihr eigentlich auch jetzt ausmachen, wenn ihr das so seht.
Nee, dann solltet ihr unbedingt dranbleiben. Also würde ich euch empfehlen, weil wir versuchen jetzt wirklich, diese Gap zu schaffen.
Kommt drauf an, wie fest ihr in eurem Glauben seid an diese Dinge.
Ja, oder der Überzeugung dann eher. Aber es ist ja, also wenn ihr offen
stimmt,
seid.
Stimmt, mit Glauben brauchen wir euch ja nicht kommen dann.
Naja, und das ist jedem überlassen, ne? Also weil auch wir unterscheiden uns immer wieder und das, davon lebt halt eben auch unser Dialog oder Diskurs. Und auch einigen wir uns dann ja wieder ganz gut, kriegen die Kurve füreinander oder werden halt eben auch überrascht von den Ansichten des anderen.
Ja.
Also, und diese Gap, die erwartet euch heute vielleicht ein wenig. Es wird auf jeden Fall um nochmal vielleicht auch Ego gehen. Was ist Ego? Was bedeutet das?
Ja, wobei eigentlich ist es keine Gap, sondern eine Zweiteilung, ne?
Ja, die Gap, welche Gap? Ich meinte die Gap zwischen uns in dem Diskurs, wenn es um den Glauben oder Nicht-Glauben geht,
und
die Glaubensfrage.
Ja,
du und ich, you and me. Also wir haben da auf jeden Fall sehr viel Gesprächsstoff, wie ihr merkt, immer wieder. Jetzt müssen wir beide ein bisschen grinsen.
Haben wir da so eine Gap? Weiß ich nicht.
Nein, wir einigen uns immer wieder, aber wir haben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten schon besprochen in den letzten 10 Jahren. Das soll euch nicht interessieren. Es ist wahrscheinlich auch würde sehr viel langweilig für euch sein an der Stelle.
Ja, also über so persönliche Differenzen sprechen ja andere sehr gerne sehr viel. Das lassen wir dann einfach
mal. Ist es auch uninteressant. Also das ist ja auch immer nur ein fragmentarisches.
Für manche Leute ist das sehr interessant.
Ach, ich würde...
Also, die sagen jetzt gerade so, damn.
Ja, nee, das wird es nicht geben.
Schon. Jetzt packen die richtig das Persönlichste aus. Verdammt.
Also, in dem Sinne, wir versuchen hier diese Gap zu schaffen, zu stemmen. Es geht einmal um jetzt auch stark psychologische Betrachtung. Mittlerweile ist das ja auch nicht mehr ein so großes Tabuthema. Wir können, wenn wir von der Depression sprechen, sehr wohl über eine Volkskrankheit sprechen. Also wenn man der WHO glaubt, dann, und laut der Statistik ist das der häufigste Grund für Ausfälle bei der Arbeit, also einer der häufigsten Gründe, warum wir der Arbeit fernbleiben oder halt eben auch für eine Zeit ausscheiden im Arbeitsprozess. Und was halt eben Rahmenbedingungen von einer Depression, Umstände, vielleicht auch Ursprünge, Ursachen sind, das wollen wir euch heute hier so ein bisschen aufbereiten. Genau, und halt eben dann im Übergang, immer wieder kommen wir dann halt zu der Krise oder halt eben auch dem, was wir vielleicht auch hinter der Depression immer wieder finden können, warum auch eine Depression mit Erlebnissen, vorangegangenen Erlebnissen wie zum Beispiel Trauma, traumatischer Bindung zu tun haben kann. Davon würde ich euch gern berichten. Das ist ja das, was ich quasi auf täglicher Arbeit immer wieder erlebe, dass eine Depression nicht einfach irgendwoher so mal eben kommt. Und das ist wie so ein, also das ist wie so ein Blitz ist, der einen trifft, sondern das hat eine Entwicklung, eine Dynamik. Und über die würde ich gerne mit euch sprechen, weil darüber spricht man oft zu wenig, weil sie halt eben auch so individuell ist, so persönlich. Und sie betrifft erst einmal, die Depression betrifft grundsätzlich alle Mitglieder unserer Gesellschaft. Das heißt, sie macht keinen Halt vor gesellschaftlichen, ökonomischen Unterschieden. Sie macht auch keinen Halt vor dem Alter. Also auch Kinder können depressiv werden und genauso halt eben auch sehr unterschätzt, auch mitunter die höchste Selbstmordrate, alte Menschen. Und warum das so ist, das ist natürlich interessant, weil wir ja uns hier auch immer wieder um diesen gesellschaftlichen Spiegel bemühen, immer wieder auch mit euch über halt Gesellschaft sprechen wollen und die möglichen Veränderungen, die wir gestalten könnten.
Und so ganz grundsätzlich nur, um es nochmal zu betonen, du hast es ja schon mal so ein bisschen so gesagt, aber Krise ist ja so ein Wort, was so sehr stark auch in die Alltagssprache übergegangen ist. Ich habe voll Krise. Ich habe
ja, ist das
ja, ich hab... Ey, warum ruft er mich nicht an? Ich habe total Krise. Es ist, wir sprechen tatsächlich von den Momenten, tiefster Dunkelheit in unserem Leben. Also wirklich die Momente, wo wir sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht, beziehungsweise so, wie es sich anfühlt, dürfte es eigentlich nicht mehr weitergehen. Momente, die wir vielleicht dann rückblickend wie einen kleinen Tod im Leben erleben. Was ich sehr schön finde, und ich oute mich jetzt als wahrscheinlich so ein bisschen als Esoteriker. Ich kann Esoterik überhaupt nicht ab, aber tatsächlich habe ich mich ein bisschen mit Tarotkarten beschäftigt. Wenn der eine oder andere sich mit dem Tarot auskennt, gibt es die Karte, der Tod. In der großen Arkana ist das eine Karte. Und da geht es auch so ein bisschen um das Sterben und die Wiedergeburt. Und eigentlich ist die größte Krise dann sozusagen als der Moment der Möglichkeit zu größter Erkenntnis. Und darüber wollen wir sprechen.
Genau. Also wenn man sich das anguckt und wir sagen, es geht also quasi einmal durch dieses Nadelöhr hindurch zu dem Moment, und das meine ich dann auch mit Ego, ne? Das hat wenn wir da jetzt sagen, wie definiere ich den Begriff, dann komme ich schon auch eher aus der psychologischen Richtung und meine die Überzeugung des Geistes, also unserer geistigen Konzepte, unserer Gedanken über uns oder Annahmen über uns selbst, die dem Teil von uns, der glaubt, dass er oder sie genau das allumfassend ist. Und das heißt halt eben auch, hinter sich zu lassen, wer wir einmal glaubten zu sein und vielleicht auch gezwungenermaßen auch durch die Umstände, die halt eben auch so eine wirklich tiefe Nacht oder dunkle Nacht der Krise uns eben bringt, ultimativ loszulassen, was zu unserem alten Selbst gehört hatte. Also das halt wirklich nicht mehr mitzunehmen auf die neue Ebene, sondern auch wirklich diese Entscheidungen dann zu treffen. Das ist natürlich jetzt ein Grenzgang, damit das, also für die, die jetzt sagen, was hat das, ist das dann die Depression? Kann man in der Depression willentlich, gedanklich das begleiten oder lenken? Nein, in der Form kann ich euch so sagen, ist das nicht möglich. Das ist auch etwas, was auch eine Übersetzung braucht für Angehörige. Und es reicht nicht aus zu sagen, ach Sabine, geh jetzt schwimmen. Ne, das, dann wird es dir wieder gut gehen. Oder hast, vielleicht musst du dich jetzt um Hobbys kümmern. Ich habe das Gefühl, das tut dir nicht gut. Ich komme jetzt, ne, und gebe dir mal so ein bisschen Rahmenplan vor. Oder Papa kommt jetzt, ne, sagt man dann zu seiner Tochter, die gerade ihr Studium abgeschlossen hat. Der kommt jetzt jeden Tag und ihr geht joggen, damit du auch mal rauskommst oder so. Ne? Das sind halt eben Punkte. Es geht wirklich auch in den Bereichen darum, abzufragen, was gebraucht wird. Und natürlich ist es eine Herausforderung immer für Angehörige, jemanden, der einem nahesteht, den man liebt, ne, für den man sich verantwortlich fühlt, sogar vielleicht Schutzbefohlene, wenn wir an unsere Kinder denken, wirklich Herzensmenschen und Freunde, aufzufangen und halt eben auch zu gucken, was sind vielleicht Möglichkeiten von einer frühen Erkennung und auch sensibel auf Menschen zuzugehen, die betroffen wirken, ne? Ohne dass wir jetzt das vorwegnehmen, sondern einfach, da glaube ich, ist Bildung halt wirklich wichtig, einmal für uns selbst, für sich selbst, da auch schlau zu werden und halt eben auch sensibel auf andere eingehen zu können, um halt gewisse gewaltvolle Angebote, sage ich jetzt mal, ne? Oder übergriffige.
Gut gemeinte, gewaltvolle Angebote.
Ja, es heißt ja so schön,
das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Ganz genau.
Mhm. Eine Sache auf die Gefahr, dass ich was vorwegnehme, was ich ganz spannend fand. Ich habe mir so in Vorbereitung dieser Folge einen Vortrag aus Stanford über Depressionen angeguckt und oder angehört. Und was ich ganz spannend fand, es gibt ja so diese Annahme und auch das Bild, ne, es gibt auch ein berühmtes, ich weiß leider nicht von welchem Künstler, es ist ein berühmtes Bild vom, wie heißt der Erzengel, der dann tatsächlich in der Folge als gefallener Engel zum Teufel wurde.
Das kann man jetzt nicht.
Egal, ja. Auf jeden Fall sitzt er da so, er hat noch die Flügel hinten dran, ist einfach total...
Lucifer.
Ja, er wird dann, aber hieß der als Engel tatsächlich Lucifer? Ich weiß es nicht. Es ist auch wurscht jetzt an der Stelle. Auf jeden Fall gibt es ein Bild, wie er da sitzt und wie er wirklich total gelähmt mit leersten Augen vor sich hin starrt. Und es gibt so ein Bild grundsätzlich von gesamtgesellschaftlich so von Depressionen herrscht, das sind so Leute, die sind so total antriebsarm und haben eigentlich innerlich überhaupt keine Bewegung. Und was ich ganz spannend fand in dieser Stanford-Vorlesung ist, nur weil du gerade auch sagtest, für den Umgang mit solchen Leuten, die Hormone, die man sehr stark bei Depressiven findet, sind Hormone, die Anzeichen für Stress sind. Das heißt also, depressive Menschen haben ein extrem hohes Level an Stress. Das heißt, die sind nicht schlapp oder lahm oder sonst irgendwas. Äußerlich wirkt es so und innerlich geht unglaublich die Post ab. Und zwar so viel, dass sie eigentlich so ein bisschen, ich finde es immer vergleichbar mit einer Leuchtstoffröhre, die ja auch wechselstrommäßig, also eigentlich
flackert
da die ganze Zeit was hin und her. Und es flackert aber so schnell hin und her, dass man meint, es würde gleichmäßig ein Licht brennen. Ähnlich ist es bei dem Depressiven, wenn man es vergleichbar dann nur in Dunkelheit hatte, ja, es geht leider nicht umzukehren mit dem Licht. Aber egal, ihr versteht, was ich meine, ja? Also das sind keine Leute, die innerlich unbewegt sind, sondern im Gegenteil höchst bewegt. Das heißt, wenn jetzt nur weil du dieses Beispiel genannt hast, der Vater käme und immer sagen würde oder man ständig ankäme und die Fenster aufreißen würde und sagen, Mensch, Kind, du brauchst doch jetzt mal frische Luft endlich, bei dem, wie das hier müffelt, dann ist das einfach nur ein weiterer Stressfaktor für den Depressiven oder die Depressive on top of die ganze unfassbar starke, hohe Anspannung und Stress, den sie eh haben.
Das ist, finde ich, ein guter Übergang jetzt, weil eigentlich kann man sagen, innerlich, ne? Wir sagen innerlich eine hohe Bewegung, das stimmt, und es stimmt auch dann wiederum nicht, wenn wir gucken, wie entsteht eine Depression, also aus welchen Erfahrungen, ne? Wir haben in der Folge über Angst ganz stark über das Window of Tolerance gesprochen, wenn ihr euch daran erinnert, vielleicht du auch. Da ging es um, man kann sich das vorstellen wie ein Fenster, das wir aufteilen in drei Ebenen, also die Bottom-Ebene, so diesen Boden, dann den mittleren Teil des Fensters und dann den oberen Teil nach oben hin zum Himmel, zur Weite des Himmels hinaus. Und wenn man aus dem Fenster schaut, ihr vielleicht auch jetzt ein Fenster in der Nähe habt oder eine Tür, man hat sich das wirklich so drittelt. Bei einer Depression ist es halt eben so, dass wir da sprechen von einer chronischen Erschöpfung eines genauso überaktivierten Nervensystems. Und das entsteht halt eben oft, das ist ein sehr interessanter Aspekt, warum es auch so diese Volkskrankheit ist, die wir jetzt, mit der wir so viel umgehen müssen. Wir in dieser Leistungsgesellschaft uns eben dieses Thema von diesem unbedingt Leisten, das Glorifizieren von Leistungen und Erschöpfung, über jede Grenze zu gehen, sich durchzusetzen gegen den anderen, es gerockt zu haben, ultimativ die Spitze anzustreben, all das sind eben Aspekte, wo wir...
Und keine Pause mehr zu haben.
Genau, unser Gehirn ultimativ überlasten, weil es ist ja einfach mal 3-4 Millionen Jahre alt. Ja. Also 4 Millionen Jahre alt, um genau zu sein. Das heißt, wir haben Social Media, wir haben Push-Nachrichten, wir haben E-Mails, die reinrauschen. Ich muss sagen, ich habe 2 Handys und 2 Computer, beziehungsweise stimmt nicht, 3 Computer mittlerweile. Sich klar zu machen, was wir eigentlich für Hardware-Möglichkeiten haben, angesurft zu werden. Und wir verschieben halt eben einen natürlichen Rhythmus und auch einen natürlichen Umgang miteinander. Und das ist halt eben jetzt der Punkt, wenn wir aus so einer Überanspannung, einem überaktiven Nervensystem irgendwann dahin kommen, dass vielleicht auch nochmal es Aspekte gibt, wo wir wirklich in eine Sinnkrise kommen, wo wir vielleicht auch eine Arbeitsstelle verlieren, ne? Wo wir unsere Identifikationsmöglichkeit, wir sind ja oft das, was wir tun, eine Beziehung zu Ende geht, wir einen geliebten Menschen verlieren und loslassen müssen, es eine Erkrankung gibt innerhalb der Familie. All das sorgt für Stressfaktoren, die auf ein schon wenig reguliertes Nervensystem fallen. Ne? Und wir sind halt eben aber auch, und das muss ich eben sagen, als Traumatherapeutin, auch eine Gesellschaft, die ganz, ganz stark sich noch nicht den Trauma-Aspekt angeguckt hat. Also gerade in Deutschland haben wir uns auch noch nicht gekümmert, was ist denn mit den Bindungserfahrungen, mit den Büchern, wie jedes Kind kann schlafen lernen, wo Eltern geraten wird, dass sie ihr Kind schreiend im Zimmer zurücklassen. Also da sind wir bei Bindungstraumata. Ja, das heißt, und das ist noch nicht mal so lange her, das sind die Generation der 1970 Geborenen. Das will ich nur sagen. Und ich stehe jedes Mal und immer wieder davor und denke, wow, wir haben eben so viel hier noch zu tun in diesen Bereichen. Eine Depression kann halt sich aufgrund so einer Grundlage von einem Nervensystem, das wenig gelernt hat, reguliert zu werden oder entspannt zu werden, das halt übermäßig in diesem oberen Drittel des Fensters fliegt, irgendwann dahin kommen, dass dieses übermäßig überspannt, überreizt, überfliegermäßig unterwegs zu sein, aus dem Toleranzbereich fällt und wir in eine Paralyse, in eine Lähmung übergehen. Und das ist halt eigentlich genau das, was wir, wenn wir hirnorganisch gucken, der ultimative Stress ist. Also es ist ein gestörter Botenstoffwechsel de facto im Gehirn. Ne? Wir merken auf einmal, stimmt was mit unserer Software nicht, wenn eine Depression beginnt. Ne? Und nach Schätzungen der WHO sind es insgesamt in Deutschland 5,2, ich habe da schlecht recherchiert, aber so laut meines gefährlichen Halbwissens müssen es ungefähr 5,2 Millionen Betroffene in Deutschland sein. Ja, und angefangen halt von Kindern, wo es sehr schwer ist zu diagnostizieren, aber es de facto Fälle gibt, bis hin halt zu den ältesten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Und das heißt, wir haben hier eine unglaublich große Gruppe, und müssen dann halt eben nochmal Depressionen auch, also Gruppe von Menschen, die betroffen ist, würde ich damit sagen, und müssen dann nochmal differenzieren, dass es halt dann auch Unterschiede gibt, über die würde ich gleich nochmal sprechen wollen.
Ja, und ich meine, wir haben die Folge, also weil wir jetzt schon uns sehr in die Depression reingeworfen haben, haben wir diese Folge, wollen wir ja gerne die dunkle Nacht der Seele nennen. Das geht auf einen christlichen Mystiker zurück, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, Johannes vom Kreuz. Und dieser Begriff wird halt für ganz viel benutzt, die dunkle Nacht der Seele. Und ich finde es aber eigentlich ganz schön, weil es diesen tatsächlich ja, wie ich auch schon vorhin meinte, den tiefsten einen Moment beschreibt, den man für sich als einen der ultimativen Tiefpunkte im Leben empfindet und beschreiben möchte. Und den finde ich eigentlich schön. Ich finde die christliche Gedankenwelt, die ist zu dieser, es gibt eine ganze Theologie zu diesem Gedicht, das es eigentlich gewesen ist. Grundsätzlich geht es darin am Ende des Tages um durch das Leid und die Tiefe des Leids alles Irdische sozusagen hinter sich zu lassen und zu einem als geläuterter und reiner Menschen eine Verbindung mit, die Christen sagen Gott, ein Esoteriker würde sagen mit der göttlichen Natur, oder die, mit denen ich überhaupt nicht eins bin, würden sagen mit dem All-Eins, sich zu verbinden. Aber die Idee finde ich schon ganz gut. Und ich finde es auch ganz toll, weil es eine transformative Idee ist, zu sagen, also weil man damit sozusagen dieses, was sich für einen erstmal furchtbar anfühlt, zumindest rückblickend den wenigsten wird es in dem Moment gelingen zu sagen, ah, jetzt kommt dieser tiefe Moment, super, dann kann ich jetzt was lernen, aber zumindest rückblickend ist es ein kann es dann der Moment tatsächlich werden, in dem das Leben für einen eine Richtungsänderung zu etwas Besserem genommen hat, zu etwas Tieferem, zu etwas Schönerem, zu einem wirklichen Verständnis über einen selbst und über die Welt. Und damit kann dann die Düsternis sozusagen in was Schönes verwandelt werden und ist dann auch wirklich in diesem düsteren Moment, dass dann halt das Licht kommt. Und welches Licht es dann sein wird und wo es hinführt, ist auch wieder die Frage. Und natürlich
das Licht im Sinne von Erkenntnis oder Hoffnung.
Von Erkenntnis, Hoffnung. Und natürlich ist es aber auch nicht so, dass das mit Sicherheit die Folge sein wird. Also auf den Weg der Erkenntnis aus dieser Dunkelheit, auf den Weg ist dann jeder angehalten, sich selbst zu begeben, ne? Und seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und es kann halt auch, und das wird auch in dieser Theologie von Johannes vom Kreuz beschrieben, es kann halt den einen oder anderen auch verzweifelt zurücklassen oder dass er halt nicht weiterkommt mit sich und in der, was du jetzt gerade in der Depression beschrieben hast, in einer Starre verharren lässt. Und es ist halt für alle, die jetzt vielleicht zuhören und die einen Moment der Düsternis und der Dunkelheit jetzt gerade erleben, ist es aber wirklich ein großer Hoffnungsschimmer zu sagen, okay, auch in dem, was ich als Stillstand oder was sich vielleicht psychologisch gesprochen als Tod anfühlt, dass da nichts mehr ist, dass keine Perspektive mehr gibt und nichts mehr weitergeht. Also das kann ich euch versprechen, weiter geht's immer. Und wie es weitergeht und zu welcher Erkenntnis ihr durch diese düstere Zeit kommt, je tiefer die Verzweiflung ist, desto größer kann die Erkenntnis sein. Das ist eine sehr große Hoffnung, die in diesen Momenten steckt. Und ich sage das auch nicht leichtfüßig, weil ich da durchaus sagen kann, dass ich so Momente hatte, wo ich, und dass ich also, und es ist bei jedem anders, ja, aber trotzdem kann ich sagen, so Momente absolut tiefer Verzweiflung in Kombination mit, zum Beispiel habe ich sehr enge Todesfälle erlebt und solche Sachen. Ich weiß, was das bedeutet und sag das nur, um zu sagen, dass ich das nicht leichtfüßig sage. Aber den Leuten, die jetzt denken, es ginge nicht weiter, sei auch gesagt, es gibt gar keinen Stillstand. In meinem Verständnis gibt's sogar nicht mal nach dem Tod ist es vorbei. Die Bewegung geht immer weiter. Und das ist auch eigentlich was ganz Schönes, auch wenn man denkt, ich würde mir jetzt echt wünschen, dass es vorbei ist. Die Leute, die sich das wünschen, wünschen sich nur, dass das Schlechte vorbei ist. Ich glaube, sie hätten eine Offenheit für das Gute, für das Schöne, für die Erweiterung, für die Hoffnung, für neuen Atem und Raum im Leben und so. Also,
genau. Ja, und da müssen wir, das finde ich sehr schön, ne? Da müssen wir eben auch sehen, unser Gehirn denkt halt eben oft auch auf der Grundlage unserer vorherrschenden Zustände, also der Emotionen. Das heißt, wir hatten so ein bisschen in der letzten Folge über States und Moods, also Stimmungen und Zustände gesprochen. Und es kann halt eben sein, dass natürlich eine Depression, die so manifest ist und halt in der schwersten Form, ne, von einer Depression, es herrscht halt eben ein Gefühl von einer Gefühllosigkeit vor, ne, also auch nahesten Familienangehörigen, unseren Kindern, und sitzt dann vor seinem Kind und kann tatsächlich auch nichts mehr fühlen. Das ist, muss verrückt sein, ne? Also zu sehen, es ist wie ein Abgeschnittensein von einem Gefühl. Natürlich ist es dann ein Gefühl von, es wäre schön, wenn es morgen nicht mehr weitergeht. Und das würde ich gerne auch noch mal zu späterer Zeit kurz aufgreifen. Das ist halt eben auch wichtig für die, die jetzt zuhören, weil sie betroffen sind oder sich mit diesen Gedanken gerade herumschlagen, ne, oder halt auch wirklich schon konkret darüber nachdenken oder nachgedacht haben, euch da unbedingt hier noch mal geraten, holt euch unbedingt professionelle Hilfe, sprecht mit einer Person. Es muss nicht die ganze Welt sein, aber sprecht mit einer Person darüber ganz konkret, ne? Weil das ein Kreislauf ist, wo euer Gehirn und auch eben dieser gestörte Botenstoffwechsel eures Gehirns euch wirklich Dinge vorrechnet, die so nicht sind. Und da ist es ganz, ganz wichtig, also an der Stelle nochmal, ne, das ernst zu nehmen und auch eben zu sehen, wie du das auch ganz schön gesagt hast, eine Bewegung gibt es hier immer. Und manchmal braucht es halt nochmal eine andere Perspektive, um wirklich einen Überblick zu bekommen. Und da hat eben auch dann das Gefühl, nicht mehr weiter zu wollen, ganz viel mit dem Ego zu tun. Also dem Teil unseres Selbst, der glaubt, dass er unsere Existenz ist. Und wir sind aber eben, kann ich euch versichern, mehrere Anteile, die dieses Leben eben wagen. Und ich kann euch da nur Mut machen, da unbedingt jetzt euch Hilfe auch zu holen, sollte das so sein.
Ja, und tatsächlich in den meisten Fällen angeraten, kein Freund, kein Familienangehöriger, sondern jemand, der wirklich professionell damit umgeht. Oder euch an jemanden, es gibt ja auch so Hilfstelefone oder sowas, euch an einen, tatsächlich an eine professionelle Person da weiterempfehlen kann. Also gerade wenn ihr mit dem Gedanken spielt, dass ihr wollt, dass es aufhört, dann wirklich sich an professionelle Stellen wenden.
Genau, oder ihr konkret plant, ne? Das ist dann nochmal die letzte Alarmglocke. Wenn solche Gedanken zudringlich werden, ist das ganz wichtig, das eben zu tun. Also nochmal zu der Depression. Ganz grundsätzlich, was sind denn eigentlich Ursachen, wie eine Depression entsteht, ist bis heute de facto noch nicht vollständig geklärt. Ich habe vorhin kurz so angedeutet, es gibt eben eine gewisse Vulnerabilität, das heißt eine Anfälligkeit für Depressionen. Ganz, ganz grundsätzlich geht man davon aus, dass es mehrere Faktoren sind, die zusammenspielen, innere und äußere. Dazu gehören eben biologische, es gehören genetische Umstände dazu, psychosoziale Auslöser. Ne, das, wie gesagt, das können ein Verlust von einem Arbeitsplatz sein, dass dann die ultimative Krise auf ein total erschöpftes System von Verausgabung im Job oder so. Es ist eben immer persönlich. Und deswegen können wir hier sagen, jedem Menschen kann das passieren. Und es ist sogar so, dass wir auch in Familien eine Häufung haben. Also ne, es gibt so bei Zwillings- und Adaptionsstudien eine Tendenz, dass Depressionen eben eine genetische Wurzel haben sollen. Das heißt, das Risiko, an einer Depression zu erkranken, ist bei 50% höher, wenn Blutsverwandte ersten Grades, also unmittelbarer Familie, eine Tendenz haben oder eine Erkrankung hatten.
Also ja, wobei man gerade in dem Fall auch sagen muss, ist es Genetik oder ist es Umfeld, ne?
Ganz genau. Und deswegen sagt man halt, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel ein Kind von, also Risikofaktor Kind, ne, also anders, das finde ich jetzt sicher schon wieder so verwissenschaftlicht an, aber gehen wir davon aus, eine Mutter leidet an einer depressiven Störung, auch wenn die vorübergehend ist und in eine wichtige Entwicklungsphase des Kindes fällt, also erstes bis drittes Lebensjahr oder bis zum fünften, dann ist das natürlich ein Risikofaktor für das Kind. Ja. Ne, unmittelbar verletzt das halt eben auch Bindungsstrukturen, ne, und das ist halt dann auch ein Teufelskreislauf, der in Schuld führt oder eben auch in die Projektion und so, das ist schwierig. Das heißt, das sind erstmal so Ursachen und Risikofaktoren. Diese sogenannte Vulnerabilität, also diese Anfälligkeit, ist immer individuell. Das heißt, sogar wenig Stress kann eine Depression auslösen. Es muss nicht immer auch der Hammer sein. Ne? Das kann sogar nach einem Urlaub. Also es gibt zum Beispiel der Klassiker, jemand hat seine Diss geschrieben oder hat eben auch einen wichtigen beruflichen Erfolg gefeiert, geht erstmal auf Weltreise für 2-3 Monate und kommt zurück und kehrt zurück in seine eigenen 4 Wände und bekommt einen Knick. Das heißt, das zum Beispiel kann auch ein Auslöser gewesen sein, also aus der ultimativen Erschöpfung noch unglaublich viel Tolles erlebt, sich richtig nochmal nachgeholt, was man so nachholen wollte, und auf einmal stellen wir fest, irgendwie ist es gerade, verlieren wir unser Gefühl oder wir fühlen uns, das ist halt der häufigste Beginn einer Depression, wir fühlen uns irgendwie überfordert mit all dem, was der Alltag auf einmal so hat. Die Anrufe, die reinkommen, die Freunde, die irgendwas wollen, die E-Mails, die Briefe, die Post, und wir merken, Alltagssituationen sind für uns schwierig zu handhaben. Wir entwickeln Schlafstörungen, sind nachts wach, tagsüber wollen wir eigentlich am liebsten schlafen oder haben Morgentief. Wir verlieren das Gefühl für uns und unseren Wert oder auch unsere Lebensfreude. Ne?
Essstörungen sind doch häufig.
Essstörung, Appetitlosigkeit. Und dann kommen wir halt eben zu den körperlichen Symptomen oder auch den somatoformen Störungen, ne, die aus einer Depression kommen. Magen- und Darmprobleme. Und ja, eigentlich auch dann perspektivischen Entwicklungen zu chronischen Beschwerden, die eigentlich keine organische Ursache haben. Auf einmal ist der Darm die ganze Zeit am Funken. Wir haben natürlich auch immer noch so eine Komorbidität, also zusätzliche psychische Erkrankungen also Menschen mit Depressionen leiden häufig auch noch an weiteren psychischen Störungsbildern. Alkoholismus oder Drogensucht ist ein Thema, ne? Zwangsstörung, Angsterkrankungen, Persönlichkeitsstörung, Essstörung sind dann wieder dabei. Also das sind alles so Dinge, die können eben mitlaufen, und körperliche Beschwerden. Ganz klar auch Herz-Kreislauf-Beschwerden. Es kann sogar sein, dass jemand, der mal einen Herzinfarkt hatte, daraufhin reaktiv eine Depression entwickelt, weil es auch ein Wechselspiel ist zwischen körperlicher Bedrohung und Auseinandersetzung mit dem ultimativen Ende unseres Lebens und halt natürlich auch einer potenziellen weiteren Bedrohung durch die Unbekannte. Ne? Das heißt, da können wir halt eben auch in einen psychischen Ausnahmezustand kommen, weil sich das so anfühlt wie ein Damoklesschwert, das über uns schwebt und nicht gehen will. Ne? Also ihr kriegt vielleicht ein Gefühl dafür, ne? Sexuelle Unlust, also das Gefühl auch gar nicht mehr sich zu fühlen. Ne? Also alles, was so die Sinnlichkeit, die Farbe in unserem Leben, die Schwingungsfähigkeit, also die Beweglichkeit in unserem Gefühl nimmt ab. Ne? Das merkt man bei Depressiven, das ist eben auch ein klassisches Kriterium für eine Diagnose. Also das heißt dann immer verminderte Schwingungsfähigkeit, ne? Im Fachjargon zwischen Therapeuten, die sich auch austauschen, oder halt eben auch für eine Klassifizierung ist das angesetzt. Das heißt, jemand, der relativ monoton reagiert oder wirkt oder sogar verzögert. Ja, du hast vorhin dieses Beispiel gebracht, der Vater, der reinkommt und sagt, so, jetzt mache ich mal das Fenster auf, komm, steh auf, die Traut aus dem Move, oder was hast du gesagt? Ne? Das sind halt dann, und das stimmt, in dem Augenblick erlebt ein Mensch erst einmal ultimativen Stress und natürlich auch nochmal Schuld und Druck, was wiederum stärker wieder in diese Stressspirale und Überforderung führt, ne, von ich krieg's irgendwie aber nicht hin.
Ja, und noch eine größere Abkapselung dann wahrscheinlich. Wo man dann sagt, okay, jetzt muss ich mir das hier auch nicht nochmal jedes Mal geben, mich mit irgendwelchen Leuten zu treffen und mir sagen zu lassen, was ich machen soll, was ich mich nicht machen soll oder wo es lang geht oder und die ja dann alle nur helfen wollen.
Und es gut meinen dann.
Und es gut meinen, als Gegenteil von gut.
Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird, ist jetzt bei der Betrachtung von der Depression die erlernte Hilflosigkeit. Und die erlernte Hilflosigkeit haben wir auch im Thema von der Angst oder zur Podcast-Folge zur Angst mal kurz besprochen. Und dass man sich wirklich wie einen Teufelskreislauf eben auch vorstellen kann. Das heißt, gehen wir davon aus, dass wir wir wissen ja mittlerweile so ein bisschen, dass es verschiedene Faktoren gibt, die zu einer Depression oder einer depressiven Episode führen können, vorübergehenden depressiven Zustand. Und so kann es halt aber eben sein, wenn wir in den Bereich gehen von schwerwiegenderen depressiven Störungen, die sogar sich chronifizieren können, dass ein Mensch, der immer wieder feststellt, und wir haben ja nur davon gesprochen, es geht hier auch wirklich um Botenstoffwechsel im Gehirn, der gestört ist. Ne? Wir haben das Gefühl, in irgendeiner Form gibt es Bereiche, wo wir uns ultimativ nicht mehr fühlen, Schlafstörungen erleben, Verlust von einem Selbstwert, heftige körperliche Somatisierungsstörungen, ne? Schmerzen, Verspannungen, manchmal sogar ein Tinnitus oder halt eben sogar auch Sichtveränderungen, Kopfschmerzen, ne? Also ganz hohe Stressbelastungssymptome. In diesen Bereichen wir immer wieder versuchen, Anregungen von außen umzusetzen oder wahrzunehmen, auch über manchmal auch therapeutische Angebote und feststellen, es hilft uns nicht. Wir kommen nicht weiter. Und unser System wird nach einer Zeit von Versuchen, die scheinbar oder zumindest bis hierhin vergeblich uns vorgekommen sind oder erscheinen, so wie in eine Lethargie oder eine Lähmung fallen, wo wir wirklich dann mit heftigsten Antriebs- und Motivationsstörungen zu tun haben. Ne? Und da sind wir dann bei den Momenten, wo wir wirklich auch nicht mehr gebrauchen können, dass wir ein Umfeld haben, das uns unter Druck setzt oder wir sogar immer noch versuchen, es wird in dem Zustand nicht mehr möglich sein, ne, noch zu sagen, ach, ich mache jetzt 3 Monate Pause und dann geht es wieder zurück in den Arbeitsalltag. Ne, das ist dann wirklich ein Zustand, wo wir von der Folge dieser chronischen Erschöpfung sprechen können oder halt eben auch dann von Burnout, ne, von dem echten Burnout. Das erstmal bedeutet, dass es zeitaufwendig wird. Auch perspektivisch wichtig ist, das wirklich zu klären, was eigentlich hinter diesen Umständen liegt und stand.
Anstatt einfach nur für eine neue Wiederaufnahme und Herstellung von Funktionsfähigkeit.
Ganz genau, und von Leistungsfähigkeit. Und natürlich gibt es dann auch, das kennen wir jetzt, wenn wir jetzt über die Depression sprechen, auch gerade in diesen Übergängen, wo wir noch nicht bei so einer manifesten depressiven Störung sind, oder halt eben auch in den Krisen, ne, von diesem Moment, wo wir merken, so, das ist jetzt nicht mehr nur eine Sinnkrise, sondern jetzt wird es hier wirklich dunkel und ich komme hier nicht mehr dran vorbei, dass einfach mir gerade alles unter diesen Händen so zerrinnt. Da suchen wir schnell auch mal nach einem Quickfix, ne, also nach einer Möglichkeit. Wir sind da extrem anfällig für irgendwelche Gurus und Social-Media-Stars und Influencer, die uns sagen, steiger dich nur genug rein, jeder kann jetzt das Domizil in L.A. haben und
steiger dich nur genug rein?
Ja, fake it until you make it. Ach, ist so. Ja, so ein bisschen der Moment, wo ich weiß gar nicht, wo ich richtig, ich glaube, es gab eine Zeit, das hat mich das richtig wütend gemacht. Ich glaube, die Reaktion habe ich jetzt gar nicht mehr. Es ist eher so, dass ich merke, ich finde es erschöpfend, es zu hören. Einfach weil ich weiß, wie viel Arbeit zu tun ist. Und das kann ich ja nur in meinem kleinen Segment immer wieder sehen. Es geht überhaupt nicht darum, sich selber in irgendeiner Form etwas vorgeben oder vormachen zu sollen und sich da emotional irgendwas reinzusteigern, um einen gewissen Effekt zu bewirken, weil es ist dann auch wieder ein Quickfix für umzu. Wenn ich das mache, dann umzu. Wenn ich nur diese Figur habe, dann bin ich erfolgreicher, dann bin ich geliebt. Wenn ich den Job habe, das Auto, dann. Und da sind wir wieder beim Ego, all den Identifikationsmöglichkeiten von all dem, was wir vermeintlich sein könnten oder sein sind, ne? Glauben sein zu müssen. Und das ist halt ein Punkt, da haben wir wirklich große Chancen, uns zu verpassen und auch die Möglichkeit, unsere Lebendigkeit zu spüren, unser Leben zu leben. Ne? Wir können wirklich 20, 30 Jahre mal schnell verlieren in komischen Ideen, sag ich jetzt mal, von dem, wie es wirklich ist. Das heißt, und da unterscheidet sich dann Esoterik zu Spiritualität, all das, was mich in eine Lebensfähigkeit, in eine Lebendigkeit mit mir bringt, all das, was mir hilft dabei, wirkliche Antworten für mich zu finden, kann dann hilfreich sein, wenn ich versuche, etwas für mich neu aufzubauen, aber es ist nie ein Allheilmittel für meine Gefühle oder für all das, was ich mir jetzt vorstelle. Das ist mein persönlicher Weg, der aktiv und nicht passiv gegangen wird. Also wir entscheiden uns, wir haben Wahlmöglichkeiten auf einmal, wenn wir aus einer Krise heraus anfangen, Schritt für Schritt wirklich nochmal zu gucken. Dazu kommen wir ja auch später nochmal. Aber jetzt nur nochmal, was gibt es für Depressionen? Wie ist die Definition? Ganz grundsätzlich kann jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens eine Depression entwickeln oder hat sie entwickelt und das sogar zweimal. Das ist so ein Durchschnittswert. Ich kann sagen, das hatte ich schon. Und zwar auch mehr als zweimal.
Mhm. Also, wobei man schon noch einen Unterschied machen muss. Auch, also ich sagte ja eingangs das Wort Krise, aber das Wort Depression ist ja beides so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Da war ich irgendwie voll depressiv, als ich dann den Brief gekriegt habe. Also man muss da schon auch unterscheiden, das ist wirklich ein Krankheitsbild, ja. Und dennoch hat es jeder Dritte schon irgendwie im Ansatz mal gehabt. Mhm. Das finde ich ist auch eine erschreckende Zahl, die ist sehr, sehr hoch. Ja. Und man müsste da eigentlich auch gesamtgesellschaftlich mal über die Kultur, in der wir leben, nachdenken. Aber es ist tatsächlich nicht der Moment von irgendwie einem länger anhaltenden Frust. Darüber reden wir jetzt nicht, sondern eine Depression ist wirklich was mit relativ tiefen Auswirkungen und einer grundsätzlichen Veränderung im ganzen Verhalten zu tun hat.
Ganz genau, da sind wir bei der Diagnose. Ne? Das heißt, eine Diagnose von einer behandlungsbedürftigen klinischen Depression erfolgt erstmal nach Ausschluss anderer Ursachen. Also körperliche Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenprobleme. Es ist auch wichtig, in dem Zuge wirklich auch Blutbild zu checken, ne? Zu gucken, stimmt hier irgendwas nicht. Und das heißt eben, da gibt es eine Basis, auf die wir uns geeinigt haben international. Das ist der ICD-10, also die internationale Klassifikation von Krankheiten, also International Classification of Disease. Und die Depressionen werden halt eben attestiert, wenn es gewisse Voraussetzungen hinsichtlich von Art und Dauer der Symptome gibt, die da wären. Bei der Definition von einer Depression heute, man spricht da von einer depressiven Episode, wenn es eben mindestens über die Dauer von 2 Wochen 2 oder 3 Hauptsymptome gibt, die zum Beispiel schon sind sowas wie Interessenverlust, verminderter Antrieb, Niedergeschlagenheit. Ne? Und 2 der 7 Zusatzsymptome, das sind dann nochmal so Klassifikationen wie Schuldgefühle, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder. Das heißt, wenn ihr euch jetzt mal fragt, kenne ich da vielleicht schon ähnliche Gefühle, wann ging es mir mal wie, dann können wir eben sagen, so eine depressive Episode in einem leichten Verlaufgrad, ne? Oder dann in dem Fall haben wir bei der Trennung vielleicht auch schon mal schwerer, mittelschwere erlebt, bis hin zu schweren Depressionen, hat halt eben nochmal andere qualitative Unterschiede. Ne? Und das heißt, das rückt dann näher heran, wenn man das mal so hört, dass jeder schon mal eben so eine Episode hatte oder erlebt hat, gefühlt, ne, oder man jemanden kennt. Und noch vor einigen Jahren hat man Depressionen abhängig von den vermuteten Ursachen in zwei Klassen unterteilt. Einmal in die endogene und die exogene Depression. Das heißt, diese Begriffe sind so heute nicht mehr üblich, aber auf jeden Fall noch weit verbreitet. Ich habe das auch noch gelernt. Ne? Das heißt, unter einer endogenen Depression verstand man damals eine Depression ohne erkennbaren äußeren Auslöser oder organische Ursache. Und diese Krankheitsform wurde auf veränderte Stoffwechselprozesse im Gehirn bezogen. Das heißt, zum Beispiel auch aufgrund von der genetischen Disposition, ne? Vererbung und so weiter. Und wenn ein konkreter Auslöser für eine Depression erkennbar war, sprach man von einer exogenen, also außerhalb von uns selbst liegenden Depression. Und damit wurde das eben auch als reaktive Depression oder depressive Reaktion verwendet. Das heißt, das waren eigentlich nochmal so Klassifizierungen.
Extrem schwierig, das so zu sehen, ne? Also extrem wirklich. Also gerade wenn man jetzt von diesen Exogenen, dann kann man ja sagen, oh, ich bin das Opfer, ich bin sozusagen das Opfer meiner Umstände. Ich konnte ja nicht anders, weil...
Ja, das kann man, wenn man das so hört, so denken.
Und bei dem anderen ist man dann wieder die reine Biomasse.
Genau, und das ist halt eben die Sache, können wir das so denken? Also können wir diese Trennung, da bin ich ja eben...
Manche Leute können das so denken, aber ich finde die nicht schlau.
Naja, das ist schon sehr wissenschaftlich. Und das ist halt eben eine Kritik.
Ja, und die finde ich nicht schlau.
Nee, das ist nämlich interessant, weil wir haben das Problem in den ganzen strukturellen Problemen dieser Gesellschaft. Ne, wir haben in den Wissenschaften, wenn es zum Beispiel jetzt um die Rassismusdebatte geht, ne, wird auch hier immer wieder aufgerufen dazu, einen wissenschaftlichen Dialog zu führen oder Diskurs zu führen. Und wir dürfen aber auch hier, finde ich, betonen, dass es hier um Menschen geht und halt eben auch um Übergänge. Und ich als Psychosomatikerin finde das ja sowieso haaresträubend, dass wir immer wieder fragmentarisch denken und sagen, ja, was soll denn, also was ist das denn jetzt? Können wir jetzt, ne, das finde ich ja auch immer wieder diskussionswürdig. Ich sträube mich auch dagegen zu sagen, ich habe den Anspruch, die Seele zu heilen. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ich kann aber sehr wohl.
Ich glaube nicht, dass du das musst.
Nee, nein, das ist...
Also die Seele ist ja eh das, was immer unverletzt und ganz und so.
Und da sind wir aber
in
der Feinheit.
Dass es die gibt.
Genau, wenn wir daran glauben, dass es das gibt,
also,
dann kann ich sagen...
Also aus...
kann ich nicht, kann man auch nicht berühren, das ist etwas...
Kann ich nicht.
Und genauso sind wir halt eben hier bei den Emotionen oder eben auch bei der Psyche oder eben auch den Fragmenten von psychischen Erkrankungen.
Oder Psyche, wie wir in Berlin sagen.
Psyche und Psycho, ne?
Ja.
Das heißt, also was gibt es für Symptome von Depressionen grundsätzlich? Ihr habt vielleicht auch schon ein Gefühl, dadurch, dass es eben so weit verbreitet ist, es gibt eigentlich diese klassischen drei Hauptsymptome. Es ist diese niedergedrückte Stimmung, das heißt, es gibt eine tiefe Niedergeschlagenheit, die wahrgenommen wird. Eine depressive Stimmung, schwingungsarme Stimmung ist fast ununterbrochen vorhanden, stark ausgeprägt und hält eben mindestens 2 Wochen an. Ne? Und innere Leere, Verlust von Interessen ist dann eben auch ein Punkt, den ich sehr, sehr oft höre. Das heißt, weder Freude noch andere Gefühle können empfunden werden. Es gibt dieses leere Gefühl, was auch als Gefühlstod dann beschrieben wird. Es gibt einen Verlust von sozialen Kontakten, Arbeit oder Freude bringende Hobbys oder ne, was auch immer dann an schönen Dingen einst unternommen wurde. Und auch hier kann man von außen auch wenig bewirken. Ne? Das heißt, auch positive Erlebnisse verbessern die Stimmung nicht, weil wir halt hier in einem Zustand sind. Ne? Das müssen wir uns klar machen. Unser Gehirn denkt auf dieser emotionalen in diesem emotionalen Zustand verändert. Es wird halt eben auch gewisse Dinge negativer wahrnehmen. Es wird auch negative Denkmuster oder auch gedankliche Fixationen geben. Ne? Das heißt, das ist ein wichtiger Faktor bei der Depression. Jemand, der vorher eher auch negativ pessimistisch gedacht hat oder eher eine persönliche Lebensanstellung hat, die aus einer Verletzung vielleicht auch sehr zynisch ist, hat natürlich auf jeden Fall tendenziell eher ein höheres Depressionsrisiko. Ne? Das heißt, jemand, der schlecht von sich selbst und der Welt denkt und für die Zukunft per se erstmal eher schwarz sieht oder deterministisch, wird eher eine Tendenz haben, auch eine depressive Episode oder ein Störungsbild zu entwickeln. Ein gutes Selbstwertgefühl, erstmal eine positive, offene, neugierige Ausrichtung schützt natürlich auch vor, von einer Krise, weil wir eine andere Resilienz entwickeln können, entwickelt haben. Also eine Widerstandsfähigkeit. Wir haben über Stress als Auslöser gesprochen. Stress halt eben deshalb, weil das ist ein anderer Erklärungsansatz. Da geht es nochmal um Hormone wie Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Und bei depressiven Menschen, jetzt kommt das Baby von, haben wir eben einen höheren Cortisolspiegel festgestellt. Das heißt, das ist das Hormon, was vor allem chronischen Stress anzeigt. Ja, das ist eben ein Punkt, wo wir jetzt hier bei dem Botenstoffwechsel im Gehirn, ich habe ihn zwei oder dreimal heute erwähnt, sind Nervenzellen im Gehirn, kommunizieren untereinander eben über elektrische Impulse. Und Botenstoffe, das sind sogenannte Neurotransmitter, die haben eben beide Fähigkeiten und die bilden Schaltkreisläufe. Das kann man sich wie damals im Physikunterricht vorstellen. Es gibt einen Kreislauf, der wiederum...
Das kann ich mir nicht vorstellen, kann ich mich nicht so erinnern.
Kannst du dich nicht erinnern? Der selbst ich hatte immer eine 4 in Physik. Ich weiß gar nicht, wieso ich das noch so erhalten.
Ich auch. Ja.
Habt ihr das nicht auch gemacht? Ihr habt das doch bestimmt gemacht mit diesem Wechselstrom und dieser Batterie und so.
Mhm. Ne? Nee. Irgendwas war da.
Ja, also auf jeden Fall ein Hirnstoffwechsel hat, also Neurotransmitter bauen Kreisläufe, die sind Gefühlen zugeordnet. Also jedes Gefühl wird so einen Kreislauf in eurem Gehirn erzeugen. Je häufiger wir ungute, negative Gefühle empfinden, desto stärker wird halt eben dieser Kreislauf bewertet. Das ist wie so ein SEO, so ein Search Engine
Optimizer,
der halt so eine Qualifikation vornimmt. Wie oft wurde dieser Gedanke gedacht und dieses Gefühl? Das heißt, es wird halt vor allem quantitativ bewertet. Dieser Hirnstoffwechsel ist während einer depressiven Episode verändert. Und so könnte eben ein gestörter Noradrenalin- oder Serotoninspiegel im Gehirngewebe für eine Depression mitverantwortlich sein. Wir müssen aber ganz, ganz grundsätzlich festhalten, neben dem Therapieversuch von Psychopharmaka und einer medikamentösen Beantwortung von Depressionen oder halt auch depressiven Episoden, die Frage nach dem Warum ist noch nicht geklärt. Wir können dann zwar chemisch übersetzen, wieso etwas funktioniert, können aber eben auch festhalten, traumatische Erfahrungen, zum Beispiel auch frühkindlich traumatische Erfahrungen, die wir nicht mehr erinnern, sorgen schon für eine Veränderung unserer Hirnstruktur per se. Das heißt, es geht jetzt auch in den neuen Forschungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen aktuell darum, wirklich viel, viel stärkere Arbeit auch in der Empirik, in der Entwicklung von anderen Angeboten, persönlichen Angeboten für die Arbeit mit und am Gefühl oder der Aufarbeitung von Stress zu arbeiten. Das ist natürlich dann spruchreif, wenn wir anfangen, auch unseren Leistungsanspruch zu verändern an diese ökonomische Kraft eines Mitgliedes dieser Gesellschaft. Ne? Also wir haben das ist nach wie vor einfach ein Trend, der uns auch pusht, in diese ultimative Erschöpfung gehen zu wollen, weil wir da Identifikationsmöglichkeiten finden, da wir dann wenigstens sagen können, wer wir sind, ne? Durch das, was wir schaffen und tun und was wir uns alles kaufen können. Mhm. Und das ist halt eben, da hast du total recht, immer wieder jetzt, wenn wir auch heute darüber sprechen, ja, was ist es dann im Kern, ne? Wenn wir über die Seele sprechen, was ist mit der Frage zu dem tiefsten Kern, also wenn wir über die dunkle Nacht der Seele als eine Phase in unserem Leben sprechen, die erstmal alles verändert und vielleicht auch alles in Frage stellt.
Mhm. Ja.
Na, also.
Ja, und ich finde auch, was da dann spannend ist, weil also die Frage ist, vielleicht der eine oder andere, der zuhört, stellt sich die Frage, ja, was kann ich denn jetzt machen? Und das ist ganz spannend. Ich hab mal tatsächlich, als ich in so einer sehr krisenhaften Situation war, hat jemand zu mir gesagt, weißt du was? Also weil ich dann meinte, so, ey, ich habe doch alles versucht, ich habe doch alles gemacht, ich habe über alles nachgedacht, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und dann meinte, siehst du, und genau das kannst du jetzt als allererstes mal richtig fühlen. Weil es für uns so einen Impuls gibt, zu sagen, was kann ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen, damit es weggeht? Damit ich wieder funktionieren kann. Und ich glaube eben in diesem Moment, also erstmal fand ich den Vorschlag furchtbar, weil ich habe mich ja eh schon scheiße genug gefühlt. Und trotzdem war das ein Moment, erstmal anzuerkennen, dass ich gerade an einem ultimativen Tiefpunkt bin. Und dass ich gerade mal einfach für einen Moment loslasse und sage, okay, ich bin jetzt hier, an diesem Tiefpunkt. Und ich weiß wirklich überhaupt gar nicht mehr weiter. Und ich versuche es jetzt auch gerade mal für eine Zeit, endlich mal nicht. Das war für mich auf eine Art eine Erleichterung. Das war auch ganz, ganz furchtbar. Ich gebe zu, es ist auch die eine oder andere Träne geflossen.
Gut, ja.
Aber ich glaube, das ist was auch überhaupt nicht in dieser Zeit, wo es immer schneller, höher, weiter, ist es erstmal ein total absurder Vorschlag. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig an dieser Stelle, einen Moment des Innehaltens zu haben und anzuerkennen, dass man an einem Tiefpunkt angekommen ist und wieder sich und das wirklich als Aufgabe richtig durchzuempfinden in aller Konsequenz und Tiefe und auch dem Grauen sozusagen dann mal nachzuspüren, das man da gerade in sich empfindet. Und ich glaube natürlich aber nur, wenn man sich dann nicht da reinfallen lässt, um da drin zu baden, sondern wenn man sagt, ich erkenne das als Prozess jetzt an. Und zwar als ein Prozess, in dem ich es erstmal empfinde, um dann zu sagen, es abzugeben und zu sagen, okay, ich weiß es nicht. Kann mir bitte irgendwer oder irgendwas meinen Weg weisen? Das hört sich ein bisschen esoterisch möglicherweise an.
Nö.
Aber ich kann sagen, für mich hat es wirklich funktioniert und hat mir neue Wege dann aufgezeigt.
Wir müssen hier nochmal differenzieren, ne? Jemand mit einer schweren Depression wird das nicht können. Ne? Das heißt, in dem Augenblick kann es sein, dass das eine Phase war, ne? Wo du in eine ultimative Krise gekommen bist oder auch ihr, die zuhört. Jemand wirklich mit einer so stark manifesten Depression wird da Schwierigkeiten haben, das für sich als Aufbruch und nicht als Zusammenbruch zu erleben. Ne? Einfach auch das Durchempfinden wird da auch schon schwierig, da es dieses Gefühl der Gefühlslosigkeit gibt. Ne? Hm. Und dennoch auf einer anderen Ebene, glaube ich, ist das halt ein Punkt, den wir erreichen müssen, sogar tatsächlich, also es nicht zu wissen, wie, um wirklich sicher zu gehen, dass das Neue beginnt, dass ab hier ein Moment entsteht, der wirklich ein Weg ist, der nichts mehr mit den alten Überzeugungen und den Konzepten, unseren alten Identifikationen zu tun hat. Und das macht erstmal Angst, ist ungemütlich, aber das Zulassen und diesen inneren Zuständen Raum zu geben, finde ich großartig. Ne? Für jemanden, der jetzt in der Krise steckt, die da halt eben nicht in so eine manifeste Depression gerauscht ist, kann das halt eben jetzt ein Moment sein, wo wir auch wirklich sagen, es ist eine Einladung, auch die Erwartungen an dich selbst zu reduzieren. Das heißt, erstmal auch zu sehen, es geht nicht mehr darum, zu leisten oder hart zu sich zu sein, durchzuhalten, sondern wirklich das Gefühl fließen zu lassen. Also die verschiedenen Mittel auch zu finden, kreative Möglichkeiten zu finden über einen Sinn oder einen Zweck oder einen Nutzen oder eine Orientierung, sich sinnlich anzunähern. Das heißt, ohne Ergebnis, das Ergebnis ist erstmal irrelevant, es geht um den Prozess, diese Bewegung, dieses Aktive aufzunehmen. Und das ist halt etwas, was zutiefst menschlich ist, weil wir sind Millionen von Jahren eben so bis zu diesem Tag gekommen. Wir haben unfassbares Leid bis hierhin überwunden. Und das ist eben ein ganz wichtiger Prozess. Und das heißt auch hier zu sehen, es gibt in der menschlichen Entwicklung an solchen Punkten kein Zurück. Es ist ein Aspekt von einer totalen Veränderung. Das heißt, auch wenn wir versuchen, immer wieder in alte vermeintliche Sicherheiten zu schlüpfen oder Wissen, Weisheiten, Situationen, Beziehungen, Orte oder was auch uns immer Sicherheit mal vermittelt hat, halt eben aufzusuchen, wir wollen das sogar dann auch wieder haben, verzögern wir aber auch oft einen unangenehmen Prozess. Ja, das heißt, sich wirklich auch hier in dieser Auflösung dem hinzugeben und zu sagen, ich definiere in dem Moment, ne, wo ich jetzt loslasse, auch wohin ich will. Das heißt, es wird gar nicht so einen großen Übergang geben wo wir in der bodenlosen Leere verschwinden, sondern es wird sicherlich einen Übergang geben, der sich ungewohnt und ungemütlich anfühlt, der sich auch manchmal leer anfühlen kann, weil er eben noch nicht definiert ist. Das heißt aber nicht, dass da was ist. Das heißt eben nur oft nicht, dass wir es noch nicht erkennen können, weil es unbekannt ist. Ne? Hm. Es ist aber vorhanden. Das heißt, es erfordert eine völlig neue Art und Weise, in dieser Krise zu denken. Und dafür brauchen wir zuverlässige Selbstreflexion und vor allem Rhythmus. Das heißt, Tagesstruktur, Möglichkeiten, uns mit unseren Gedanken auseinanderzusetzen, zu gucken, was liegt hier in mir. Ich bin da ein großer Vertreter von dem inneren Dialog, also wirklich zu schreiben, Gedanken zu sortieren, sich Ziele auch zu setzen, ne, die, wie gesagt, nichts mit Leistung zu tun haben, eher mit der Selbstreflexion, mit dem Austausch deiner Gefühle und dir, deinen Bedürfnissen nach Sicherheit, nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Kontakt. Ja, damit können wir diesen Übergang oft auch gestalten und dann einen Bezug auch nehmen zu Körpergefühlen, weil die schaffen Veränderungen. Der Körper trägt uns durch den Wandel. Das ist nicht das, was wir glauben, sondern denken oder reflektieren. Das Gefühl und der Körper schaffen Veränderungen. Und damit eben auch sogar Botenstoffe im Gehirn. Nur weil auch die verändern sich auf der Grundlage dieser Empfindung und auch der neuen Erfahrungen. Das ist ein Gewitter des Gehirns, ne? Zu sehen, wir kommen in andere Umgänge. Und wenn wir das tun, in Anlehnung an unsere Bedürfnisse, gewinnen wir Vertrauen zu uns und auch oft Vertrauen zu uns selbst zurück. Und wir schaffen damit eine Selbstsicherheit, also ein Selbstvertrauen, eine Sicherheit und damit eben auch die Freiheit, wirklich die zu sein, die zu werden, die wir sein wollen.
Und ich glaube, darum geht es tatsächlich auch, wenn wir jetzt nochmal auf den Titel der Folge und den lieben Johannes vom Kreuz gehen. Ich glaube, darum geht es halt. Und das Individuelle ist dann das, was jeder finden muss, in welcher Art und Weise er zu der oder zu dem werden wird in diesem Leben, der er oder sie sein soll oder will oder wie auch immer man es nennt.
Ja, deswegen, wenn wir das so betrachten können, dann geht es immer wieder um das Wagnis, Prozesse einzugehen. Und das heißt auch zu akzeptieren, es bleibt nichts, wie es war. Das kann es nicht. Das Leben ist so nicht angelegt.
Ja, es ist wirklich die einzige Konstante, die wir überhaupt haben. Das Einzige, was immer gleich bleibt in diesem Leben, das aller Einzige, ist der Wandel.
Ja.
Der bleibt.
Das heißt, auch du wirst nicht in dieser Umnachtung bleiben, auch du wirst nicht in der Verwirrung bleiben.
Wie meinst du mich jetzt?
Fühlst du dich angesprochen? Das ist eine Therapeutenfrage, ne?
Ja.
Nee. Was denken, fühlen Sie sich denn angesprochen dabei? Entsteht da bei Ihnen direkt ein Widerstand, Herr Groth? Also zu sehen, dein Verstand, deine Gefühle, deine Vorstellungen werden sich auch hier, wenn wir nur über diese Krise oder diese Nacht der Seele eben sprechen, neu ordnen. Und du kannst wählen, wie. Und das ist halt eben ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Das heißt, unser Gehirn, auch dein Körper-Psyche-System, sage ich jetzt mal so, also die Allianz zwischen Körper und Psyche, ist dafür gemacht. Ja, das heißt, das Gefühl zu dir selbst wird auch wieder zuverlässig und auch wieder stabil werden, wenn du hier auf deine Bedürfnisse achtest, aber eben auch immer wieder die Perspektive wählst. Und das schaffen wir oft nur, indem wir beobachten und uns fragen, nicht warum passiert das? Und das, ne, wir sind aktive Partizipenten von dem, was das Leben uns so serviert, sondern wirklich zu sehen, was zeigt sich mir hier in diesen Erfahrungen immer und immer wieder. Und es kann sogar sein, dass wir damit auch andere Freundschaften eingehen werden, weil gewisse Dinge klarer werden, weil wir auch feststellen, mit wem wir unsere Zeit verbringen wollen oder wie wir leben wollen. Das zieht dann auch gute und richtungsweisende Menschen an, sage ich jetzt mal so, die für diese Richtung stimmen. Ne? Und was es dann aber, wenn wir schaffen, das auch zu überwinden, für uns bereithält, ist wirklich diese Sicherheit und Freiheit und auch eben die Möglichkeit, wirklich in einer gesünderen und stabileren Beziehung mit uns selbst zu sein, weil dieser Übergang, den zu schaffen, in diese Dunkelheit für sich zu gehen und auch wirklich bereit zu sein, das hinter sich zu lassen, was uns mal vermeintlich ausgemacht hat, das ist wahrscheinlich eines der größten Wagnisse, die als Mensch uns begegnen können. Und dann ist es wirklich dieser kleine Tod.
Ja. Und dann ist halt die Frage, als wer man da wiedergeboren wird. Hm.
Genau. Deswegen, diese dunkle Nacht der Seele ist eine Phase in unserem Leben, die alles verändert und vielleicht oder auch im besten Fall zum Guten.
Ja. Und es ist was, was wir aktiv gestalten. Also ich glaube, das ist auch noch, dachte ich gerade auch noch, der Unterschied natürlich zu einer normalen, in Anführungszeichen, Geburt eines Kindes. Das kommt ja dann schon mit sehr definierten Features auf die Welt. Hat eine bestimmte Augenfarbe, hat eine bestimmte Haarfarbe oder keine Haare oder ganz viele Haare. Und diese Geburt, die da ist, die ist eine wesentlich zartere. Das kann auch erstmal ein Pflänzchen sein. Es kann sich auch erstmal noch wie sich anfühlen, wie ich mich immer gefühlt habe. Nur, also ich bin das irgendwie noch, aber weiß nicht so richtig wer. Und das ist dann wirklich etwas, was gestaltet werden will. Also ist ganz wichtig auch zu sagen, es ist jetzt nicht so, man geht da durch diese dunkle Nacht der Seele und dann macht es ploppdiplopp und dann bin ich dieser andere, sondern danach gilt es, das zu gestalten und es auch gerne mit so, wie wir es vorhin auch meinten, mit Hilfe. Also sich jemanden zu suchen.
Absolut.
Und mutig zu sein und Dinge auszuprobieren und was ich ganz hilfreich finde, also mir ging es zumindest in diesen Momenten immer so, dass da rein emotional bei mir zumindest viel immer weggefallen ist. Also dass ich bestimmte Dinge auch nicht mehr leisten, nicht nur nicht leisten wollte, sondern dass ich so angefühlt habe, dass ich sie nicht mehr leisten kann. Ich konnte zum Beispiel nicht telefonieren und Auto fahren, ganz oft. Ich konnte nicht Auto fahren und Musik hören zusammen. Also mir war ganz viel, ganz schnell zu viel, aber ich konnte eben auch bestimmte Gespräche nicht mehr ab. Ich hatte keinen Bock mehr, mich auf bestimmte Arten und Weisen mit bestimmten Leuten mehr zu unterhalten. Und so fallen halt einfach Dinge weg. So kann man dann irgendwie sehen. Und das kam natürlich auch wieder zurück. Heute ist mein Lieblingsort zum Telefonieren das Auto. wer mich kennt, der weiß es. Aber wie gesagt, Schritt für Schritt kann man dann seine Wege aus dieser Dunkelheit in ein neues Licht finden. Und wenn man sich dann selbst begegnet im Spiegel, dann kann man vielleicht da diese neue Person entdecken.
Das heißt, wir können auch erneute Resonanz und Verbindung zu unseren eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Hoffnungen entwickeln.
Ja.
Und wir finden die dann auch gespiegelt im Außen. Das heißt, das meine ich mit, wir können auf einmal anders auch in unseren Lebensentwurf gucken. Und das heißt, es gibt hier, und das ist halt eben auch das Verrückte am Leben, auch immer wieder Einladungen zu einem Humor. Und das hört sich jetzt komisch an, aber ich kann sagen, im Rahmen der Traumaarbeit ist es ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, eben auch zu sehen, wo können wir Bereiche finden. Also wenn du jetzt gerade in einer Phase bist, wo es dir wirklich sehr, sehr schlecht geht, dann ist das nicht jetzt irgendwas, was du dir vornehmen könntest. Ne? Das heißt aber auch eben zu gucken, es gibt Momente, beispielsweise wenn wir auch in die Natur gehen, wenn wir sinnliche Erfahrungen machen über unsere Körperlichkeit, dann können wir einen Abstand oft bekommen. Und wenn wir einen Abstand haben, dann gibt es Möglichkeiten, auch wieder frei und offen auf die Dinge zu gucken. Und manchmal wird es dann tragisch, komisch. Und das ist halt tatsächlich das habe ich so viel schon erlebt. Und das waren die schönsten Erlebnisse für viele von diesen Menschen, die da vor mir saßen, die eben gerade noch in dem Gefühl und der Überzeugung dieses Dilemmas mit einem Abstand auf einmal angefangen haben zu lachen. Und gesagt haben, dieser Satz, der gerade kommt, da muss ich total lachen, weil es ist verrückt. Es ist überhaupt gar nicht das, was ich jetzt gerade empfinde. Und vor 5 Minuten war es anders. Und das ist eben das, was ich euch noch so mitgeben wollen würde. Geht nicht davon aus, dass das stimmt, was ihr denkt. Geht davon aus, dass das Gehirn Millionen von Jahren alt ist und dass es halt eben genau auf der Ebene, also auf der, mit der Brille denkt, auf der es jetzt gerade eben auch, ja, biochemisch im Botenstoffwechsel des Gehirns gedacht hat. Das heißt, auf dieser Grundlage antizipieren wir. Guckt, wenn ihr könnt, wo ihr neugierig werden könnt für das Leben, für eure Lebendigkeit, für den Kontakt zu einer Natur, zu einem Menschen, der euch gut tut. Und es gibt immer irgendwie einen Menschen für einen Menschen. Sucht euch diesen einen Menschen. Also im besten Fall wirklich professionelle Hilfe, weil das erstmal die sichere Variante ist. Aber sucht euch diesen einen Menschen. Wir müssen das nicht alleine tun. Wir sind Menschen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und Menschen brauchen einander. Wir brauchen einander.
Ja, das finde ich eigentlich
in dem Sinne.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Lasst es euch gut gehen.
Genau, lasst es euch gut gehen. Wie immer, kurzer Hinweis auf Instagram und wenn ihr uns dann Kommentare lassen wollt, dann freuen wir uns immer sehr über einen regen Austausch. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass es euer Bewusstsein erhoben hat, allen Leuten, die das vielleicht bekriselt gehört haben, dass die sich vielleicht Anregungen gekriegt haben, wie sie aus dieser Krise sich herausarbeiten können. Ich drücke euch die Daumen und es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder zugehört habt und alles Liebe und bis bald.
Von ganzem Herzen.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.